6.2.2021. 0 Uhr. Phantomvirus. Auf der Suche nach SARS-CoV-2. Selbst das Robert-Koch-Institut und andere Gesundheitsbehörden können keinen eindeutigen Beweis dafür vorlegen, dass uns ein neues Virus namens SARS-CoV-2 heimsucht. Allein das macht das Gerede von gefährlichen Virusmutationen zu unverantwortlicher Panikmache und die sogenannten SARS-CoV-2-PCR-Tests endgültig zu einem wertlosen Unterfangen. Auf die Frage nach einer Studie, die eine vollständige Isolierung und Reinigung der Partikel zeigt, bei denen es sich angeblich um SARS-CoV-2 handelt, antwortete Michael Lau von einem der weltweit wichtigsten Vertreter der Covid-19-Panikmache, dem deutschen Robert-Koch-Institut, RKI. Mir ist keine Arbeit bekannt, in der isoliertes SARS-CoV-2 gereinigt wurde. Artikel von Thorsten N. Gelbrecht, Dr. Stefanus Guglio und Konstantin Demeter. Quelle: offguardian.org. 31. Januar 2021. Geteilt 6.2.2021. JWD. Übersetzung: DeepL, automatisch. Text zum Video: Führende Corona-Forscher geben zu, kein wissenschaftlicher Nachweis für die Existenz eines Virus. Fortsetzung von Offguardian, automatische Übersetzung. Punkt. Dies ist eine mehr als bemerkenswerte Aussage, es ist das Eingeständnis eines kompletten Versagens. Dieses Zugeständnis deckt sich mit den Aussagen, die wir in unserem Artikel Covid-19-PCR-Tests sind wissenschaftlich bedeutungslos, den Offguardian am 27. Juni 2020 veröffentlicht hat, dargelegt haben. Ein Artikel, der als erster weltweit detailliert dargelegt hat, warum SARS-CoV-2-PCR-Tests für die Diagnose einer Virusinfektion wertlos sind. Einer der entscheidenden Punkte in dieser Analyse war, dass die Studien, die vorgeben, gezeigt zu haben, dass SARS-CoV-2 ein neues und potenziell tödliches Virus ist, kein Recht haben, dies zu behaupten, insbesondere weil die Studien, die eine Isolierung des sogenannten SARS-CoV-2 behaupten, es in Wirklichkeit nicht geschafft haben, die Partikel zu isolieren, zu reinigen, die angeblich das neue Virus sind. Dies bestätigen die Antworten der Wissenschaftler der jeweiligen Studien auf unsere Anfrage, die in unserem Beitrag tabellarisch dargestellt sind, darunter die weltweit wichtigste Arbeit, wenn es um die Behauptung geht, SARS-CoV-2 nachgewiesen zu haben, von Zhu et al. Veröffentlicht im New England Journal of Medicine am 20. Februar 2020, und nun auch das RKI. Übrigens liegt uns eine weitere bestätigende Antwort von Autoren einer australischen Studie vor. Vergeblich gesucht SARS-CoV-2-Virus. Darüber hinaus haben Christine Marseille, eine kanadische ehemalige Biostatistikerin auf dem Gebiet der Krebsforschung, und ein Kollege von ihr in Neuseeland, Michael Speth, sowie mehrere Einzelpersonen auf der ganzen Welt, von denen die meisten es vorziehen, anonym zu bleiben, Anfragen zur Informationsfreiheit an Dutzende von Gesundheits- und Wissenschaftseinrichtungen und eine Handvoll politischer Ämter auf der ganzen Welt gestellt. Sie suchen nach allen Unterlagen, die die Isolierung eines SARS-CoV-2-Virus aus einer unverfälschten Probe eines erkrankten Patienten beschreiben. Aber alle 46 antwortenden Institutionen Ämter haben es völlig versäumt, irgendeinen Datensatz zu liefern oder zu zitieren, der eine SARS-CoV-2-Isolierung beschreibt, und das deutsche Gesundheitsministerium hat ihre FOI-Anfrage komplett ignoriert. Der deutsche Unternehmer Samuel Eckert bat die Gesundheitsbehörden verschiedener Städte wie München, Düsseldorf und Zürich um eine Studie, die die vollständige Isolierung und Reinigung des sogenannten SARS-CoV-2 belegt. Diese hat er bisher nicht erhalten. Belohnungen für den Nachweis der Isolierung und Kausalität. Samuel Eckert hat Christian Drosten sogar 230.000 Euro ausgelobt, wenn er Textpassagen aus Publikationen vorlegen kann, die den Prozess der Isolierung von SARS-CoV-2 und dessen genetische Substanz wissenschaftlich belegen. Die Frist, 31. Dezember 2020, ist verstrichen, ohne dass Drosten auf Eckert geantwortet hat. Und eine weitere Frist verstrich am 31. Dezember, ohne dass die gewünschten Unterlagen eingereicht wurden. In diesem Fall hatte der deutsche Journalist Hans Tolzin eine Belohnung von 100.000 Euro für eine wissenschaftliche Publikation ausgelobt, die einen erfolgreichen Infektionsversuch mit dem spezifischen SARS-CoV-2 beschreibt, der bei den Probanden zuverlässig zu Atemwegserkrankungen führt. Partikelgrößenvariation führt auch Virushypothese ad absurdum. In letzter Zeit werden wir von angeblichen neuen Stämmen von SARS-CoV-2 aufgeschreckt, aber diese Behauptung basiert nicht auf solider Wissenschaft. Erstens kann man keine Variante eines Virus bestimmen, wenn man das ursprüngliche Virus nicht vollständig isoliert hat. Zweitens gibt es bereits Zehntausende von vermeintlich neuen Stämmen, die seit dem letzten Winter überall auf der Welt gefunden wurden. Tatsächlich gibt es in der GesideFürN-Datenbank inzwischen mehr als 452.000 verschiedene genetische Sequenzen, die angeblich eine Variante von SARS-CoV-2 darstellen. Zu behaupten, dass es jetzt plötzlich neue Stämme gibt, ist also selbst aus orthodoxer Sicht Quatsch, denn aus dieser Sicht mutieren Viren ständig. So können sie ständig verkünden, neue Stämme gefunden zu haben, und so die Angst aufrechterhalten. Diese Angstmacherei ist umso absurder, wenn man einen Blick auf die in den einschlägigen Studien abgedruckten elektronenmikroskopischen Aufnahmen wirft, die Partikel zeigen, die SARS-CoV-2 darstellen sollen. Diese Bilder zeigen, dass diese Partikel extrem in ihrer Größe variieren. Tatsächlich reicht die Bandbreite von 60 bis 140 Nanometern. Ein Virus, das eine so extreme Größenvariation aufweist, kann eigentlich nicht existieren. Zum Beispiel kann man vom Menschen sagen, dass er von etwa 1,50 Meter bis 2,10 Meter variiert, da es mehrere Individuen mit unterschiedlicher Größe gibt. Nun zu sagen, dass Viren als Ganzes zwischen 60 und 140 Nanometer variieren, wie es zu et al. Taten, mag eventuell Sinn machen, aber zu sagen, dass die einzelnen SARS-CoV-2-Virionen so stark variieren, wäre so, als würde man sagen, dass Ion seine Größe je nach den Umständen von 1,60 bis 2 Meter variiert. Man könnte entgegnen, dass Viren keine menschlichen Individuen sind, aber es ist auch wahr, dass laut Virologie jedes Virus eine ziemlich stabile Struktur hat. Bei SARS-CoV-2 nimmt man sich also Freiheiten bei der Definition, die weiter bestätigen, dass bei diesem speziellen Virus alles noch zufälliger ist als sonst. Und diese Lizenz der unbegrenzten Definition führte dazu, dass der Wikipedia-Eintrag über Coronaviren geändert wurde und nun berichtet, dass jedes SARS-CoV-2-Virus einen Durchmesser von etwa 50 bis 200 Nanometer hat. Das wäre so, als würde man sagen, dass Ion seine Größe je nach Umständen von 1 bis 4 Metern variiert. Was als SARS-CoV-2 ausgegeben wird, sind in Wirklichkeit Partikel aller Art, wie man auch auf den Bildern des erwähnten Papers von Zhu et al. Sehen kann. Unten ist das Foto, das Zhu et al. Als Foto von SARS-CoV-2 präsentieren. Screenshot. Quelle offguardian.org. Mit einem Bildschirmgrößenmessgerät, FreeRuler, können die Partikel, die die Autoren SARS-CoV-2 zuordnen, gemessen werden. Die vergrößerten Partikel des Fotos auf der linken Seite messen jeweils etwa 100 Nanometer, auf einer 100 Nanometer Skala. Aber im Bild auf der rechten Seite haben alle kleinen Partikel, die mit Pfeilen als SARS-CoV-2 gekennzeichnet sind, gemessen auf einer Skala von 1 Mikron, 1000 Nanometer, völlig andere Größen. Die schwarzen Pfeile zeigen eigentlich Vesikel an. Misst man einige dieser Partikel mit dem Lineal, so ergibt sich, dass in dem zentralen Vesikel das höchste Partikel in der Mitte fast 52 Nanometer misst, also unterhalb des von Zhu et al. vorgeschlagenen Bereichs, 60 bis 140 Nanometer. Das Partikel unmittelbar rechts davon misst etwas mehr, etwa 57,5 Nanometer, aber immer noch unterhalb des Limits, während fast in der Mitte des untersten Vesikels das größte Partikel, gelber Pfeil, etwa 73,7 Nanometer misst und damit innerhalb der breiten Spanne von Zhu et al. Liegt. Im unteren linken Vesikel schließlich misst das größte Partikel gut 155,6 Nanometer, also deutlich über dem von Zhu et al. Definierten Maximallimit, 140 Nanometer. Es ist wahrscheinlich, dass die Korrektur, die kürzlich auf Wikipedia vorgenommen wurde, genau darauf abzielte, dieses Problem zu überdecken. Es gibt weitere starke Hinweise darauf, dass es sich bei den als SARS-CoV-2 bezeichneten Partikeln in Wirklichkeit um jene harmlosen oder sogar nützlichen Partikel handeln könnte, die als extrazelluläre Vesikel, EFs, bezeichnet werden, die extrem variable Abmessungen haben, von 20 bis 10.000 Nanometer, die aber zumeist zwischen 20 Nanometer und 200 Nanometer liegen und zu denen als Unterkategorie die Exosomen gehören. Exosomen sind Partikel, die von unseren Zellen produziert werden und Nukleinsäuren, Lipide und Proteine enthalten. Sie sind an verschiedenen Aktivitäten beteiligt, die für unseren Körper nützlich sind, wie zum Beispiel dem Transport von Immunmolekülen und Stammzellen, sowie der Beseitigung von katabolen Abfällen der Zelle. Exosomen machen vielleicht den größten Anteil der EFs aus und sind seit über 50 Jahren Gegenstand zahlreicher Studien. Obwohl nur wenige von diesen nützlichen Partikeln gehört haben, ist die wissenschaftliche Literatur über sie riesig, und allein auf PubMed, wenn man Exosome eingibt, werden über 14.000 Studien angeboten. Wir können hier nicht ins Detail über EFs und Exosomen gehen, aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass sie von Viren nicht zu unterscheiden sind, und mehrere Wissenschaftler sind der Meinung, dass das, was als gefährlicher Virus definiert wird, in Wirklichkeit nichts anderes als ein nützliches Exosom ist. Dies ist unter dem Elektronenmikroskop sofort sichtbar. Screenshot. Quelle. Offguardian.org. Wie man sieht, hat das größte der Exosome die gleiche Größe und Struktur wie das angebliche SARS-CoV-2, und es ist daher plausibel zu glauben, dass in dem großen Meer von Partikeln, das im Überstand der bronchoalveolären Flüssigkeit des Covid-19-Patienten enthalten ist, das, was man für SARS-CoV-2 hält, nur ein Exosom ist. Warum die Aufreinigung für den Nachweis von SARS-CoV-2 entscheidend ist. Wenn wir also eine Kultur mit unzähligen extrem ähnlichen Partikeln haben, muss logischerweise die Partikelaufreinigung der allererste Schritt sein, um die vermeintlichen Partikel wirklich als Viren definieren zu können. Neben der Partikelaufreinigung muss dann natürlich auch einwandfrei festgestellt werden, dass die Partikel, zum Beispiel unter realen und nicht nur unter Laborbedingungen bestimmte Krankheiten verursachen können. Wenn also nirgendwo eine Partikelreinigung durchgeführt wurde, wie kann man dann behaupten, dass die gewonnene RNA ein virales Genom ist? Und wie kann eine solche RNA dann allgemein zur Diagnose einer Infektion mit einem neuen Virus verwendet werden, sei es durch PCR-Tests oder auf andere Weise? Wir haben diese beiden Fragen an zahlreiche Vertreter der offiziellen Corona-Erzählung weltweit gestellt, aber niemand konnte sie beantworten. Die Tatsache, dass die RNA-Gensequenzen, die die Wissenschaftler aus den in ihren In-vitro-Studien aufbereiteten Gewebeproben extrahiert haben und auf die die sogenannten SARS-CoV-2-RT-PCR-Tests schließlich geeicht wurden zu einem neuen pathogenen Virus namens SARS-CoV-2 gehören, beruht also, wie wir in unserem vorherigen Artikel festgestellt haben, allein auf Glauben und nicht auf Fakten. Folglich kann nicht gefolgert werden, dass die RNA-Gensequenzen, die aus den in diesen Studien aufbereiteten Gewebeproben gezogen wurden und auf die die PCR-Tests geeicht sind, zu einem bestimmten Virus, in diesem Fall SARS-CoV-2, gehören. Stattdessen wurde in all den Studien, die behaupten, das Virus isoliert und sogar getestet zu haben, etwas ganz anderes gemacht. Die Forscher nahmen Proben aus dem Rachen oder der Lunge der Patienten, ultrazentrifugierten sie, schleuderten sie mit hoher Geschwindigkeit, um die größeren schweren von den kleineren leichteren Molekülen zu trennen, und nahmen dann den Überstand, den oberen Teil des zentrifugierten Materials. Dies ist das, was sie Isolat nennen, auf das sie dann die PCR anwenden. Dieser Überstand enthält aber alle möglichen Moleküle, Milliarden von verschiedenen Mikro- und Nanopartikeln, darunter auch die bereits erwähnten extrazellulären Vesikel, EFs, und Exosomen, die von unserem eigenen Körper produziert werden und oft von Viren einfach nicht zu unterscheiden sind. EFs und Viren mit den kanonischen Methoden der Vesikisolierung wie der differentiellen Ultrazentrifugation zu trennen, ist heute ein fast unmögliches Unterfangen, da sie aufgrund ihrer ähnlichen Dimensionen häufig gemeinsam pelletiert werden. Heißt es in der Studie The Role of Extracellular Vesicles as Allies of HIV, HCV and SARS-Viruses, die im Mai 2020 in der Zeitschrift Viruses Fair veröffentlicht wurde. Die Wissenschaftler erschaffen das Virus also per PCR, sie nehmen Primer, das heißt bereits existierende Gensequenzen, die in Genbanken verfügbar sind, man modifiziert sie aufgrund rein hypothetischer Überlegungen und bringt sie mit der überstehenden Brühe in Berührung, bis sie sich an irgendeine RNA in der Brühe anlagern, anal. Dann wandelt man die so gefischte RNA durch das Enzym Reverse Transkriptase in eine künstliche oder komplementäre DNA, KNA, um, die dann, und nur dann, durch die PCR bearbeitet und durch eine bestimmte Anzahl von PCR-Zyklen vermehrt werden kann. Jeder Zyklus verdoppelt die DNA-Menge, aber je höher die Anzahl der Zyklen ist, die notwendig sind, um nachweisbares Virusmaterial zu produzieren, desto geringer ist die Zuverlässigkeit der PCR, das heißt, ihre Fähigkeit, überhaupt etwas Sinnvolles aus dem Überstand zu holen. Oberhalb von 25 Zyklen ist das Ergebnis tendenziell bedeutungslos, und alle derzeit kursierenden PCR-Tests oder Protokolle verwenden immer weit mehr als 25 Zyklen, nämlich in der Regel 35 bis 45. Erschwerend kommt hinzu, dass die Primer jeweils aus 18 bis 24 Basen, Nukleotiden, bestehen, das SARS-CoV-2-Virus besteht angeblich aus 30.000 Basen, der Primer repräsentiert also nur die 0,08% des Virusgenoms. Das macht es noch weniger möglich, auf einem so winzigen Grund und noch dazu in einem Meer von Milliarden sehr ähnlicher Partikel das gesuchte Virus zu finden. Aber es geht noch weiter. Da das Virus, nach dem Sie suchen, neu ist, gibt es offensichtlich keine fertigen genetischen Primer, die zu dem spezifischen Anteil des neuen Virus passen, also nehmen Sie Primer, von denen Sie glauben, dass sie näher an der vermuteten Virusstruktur liegen, aber das ist nur eine Vermutung, und wenn Sie die Primer auf die überstehende Brühe auftragen, können sich Ihre Primer an jedes beliebige der Milliarden darin vorhandenen Moleküle anlagern, und Sie haben keine Ahnung, dass das, was Sie so erzeugt haben, das Virus ist, nach dem Sie suchen. Es ist in der Tat eine Neuschöpfung der Forscher, die es dann SARS-CoV-2 nennen, aber es gibt keinerlei Verbindung zu dem mutmaßlich echten Virus, das für die Krankheit verantwortlich ist. Das Virusgenom nichts als ein Computermodell. Das komplette Genom des SARS-CoV-2-Virus ist nie sequenziert worden und wurde stattdessen am Computer zusammengestückelt. Der kalifornische Arzt Thomas Kovan nannte dies einen wissenschaftlichen Betrug. Und er ist bei weitem nicht der Einzige. Kovan schrieb am 15. Oktober 2020 eckige Klammer auf unsere Hervorhebung eckige Klammer zu diese Woche machte mich meine Kollegin und Freundin Salufalon Morell auf einen erstaunlichen Artikel der CDC aufmerksam, der im Juni 2020 veröffentlicht wurde. Der Zweck des Artikels war, dass eine Gruppe von etwa 20 Virologen den Stand der Wissenschaft über die Isolierung, Reinigung und biologischen Eigenschaften des neuen SARS-CoV-2-Virus beschreiben und diese Informationen mit anderen Wissenschaftlern für ihre eigene Forschung teilen sollten. Eine gründliche und sorgfältige Lektüre dieses wichtigen Papiers offenbart einige schockierende Erkenntnisse. Der Artikelabschnitt mit der Unterüberschrift Whole Genome Sequencing, Sequenzierung des gesamten Genoms, zeigte, dass anstatt das Virus isoliert zu haben und das Genom von Ende zu Ende zu sequenzieren, dass die CDC 37 Paare von verschachtelten PCRs entwarf, die das Genom auf der Basis der Coronavirus-Referenzsequenz, Genbank Accession No. NC045512, überspannen. Wie, so könnte man fragen, haben sie dann das Virus sequenziert, DH genetisch analysiert? Nun, sie analysierten nicht das gesamte Genom, sondern nahmen einige Sequenzen, die in den Kulturen gefunden wurden, behaupteten ohne Beweis, dass sie zu einem neuen spezifischen Virus gehörten, und machten dann eine Art genetisches Computerputzle, um den Rest auszufüllen. Sie benutzen die Computermodellierung, um im Wesentlichen einfach ein Genom von Grund auf neu zu erstellen, wie der Molekularbiologe Andrew Kaufmann sagt. Vielleicht ist es dann keine Überraschung, dass einer der Primer des vom Pasteur-Institut entwickelten Tests genau einer Sequenz von Chromosom 8 des menschlichen Genoms entspricht. Kein Beweis, dass SARS-CoV-2 fliegen kann. Um die Ausbreitung des vermeintlich neuen Virus zu stoppen, werden wir angeblich gezwungen, verschiedene Formen der sozialen Distanzierung zu praktizieren und Masken zu tragen. Dahinter steht die Vorstellung, dass Viren und insbesondere SARS-CoV-2, das für die Atemwegserkrankung Covid-19 verantwortlich gemacht wird, über die Luft übertragen werden, oder, wie schon häufiger gesagt wurde, durch die vernebelten Tröpfchen in der Luft von denjenigen, die husten oder niesen oder, wie manche behaupten, einfach nur sprechen. Aber die Wahrheit ist, dass all diese Theorien über die Übertragung des Virus nur Hypothesen sind, die nie bewiesen wurden. Beweise dafür fehlten von Anfang an. Wie Nature in einem Artikel vom April 2020 berichtet, sind sich die Experten nicht einig, dass SARS-CoV-2 über die Luft übertragen wird, und laut der WHO selbst sind die Beweise nicht überzeugend. Selbst aus orthodoxer Sicht wurden die einzigen Studien, in denen die Übertragung eines Coronavirus, nicht SARS-CoV-2, durch die Luft vorläufig bewiesen wurde, in Krankenhäusern und Pflegeheimen durchgeführt, also an Orten, von denen man sagt, dass sie aufgrund der hygienischen Bedingungen alle Arten von Infektionen produzieren. Aber keine Studie hat jemals bewiesen, dass es eine Übertragung von Viren in offenen Umgebungen gibt, oder in geschlossenen, aber gut belüfteten Umgebungen. Selbst wenn man annimmt, dass es diese Übertragung durch die Luft gibt, wurde betont, dass es für die Ansteckung notwendig ist, dass die Menschen, zwischen denen die angebliche Übertragung stattfindet, mindestens 45 Minuten lang in engem Kontakt sind. Kurzum, all die radikalen Distanzierungsmaßnahmen haben keine wissenschaftliche Grundlage. Keine asymptomatische Infektion. Da die Partikelreinigung die unabdingbare Voraussetzung für die weiteren Schritte, das heißt den Kausalitätsnachweis und die Kalibrierung der Tests ist, haben wir es mit einem diagnostisch unbedeutenden Test zu tun und daher muss das in unserem Artikel vom 27. Juni erwähnte Mantra-Test, Test, des Tedros Adhanom Ghebreyesus von der WHO als unwissenschaftlich und irreführend bezeichnet werden. Dies gilt insbesondere für das Testen von Menschen ohne Symptome. In diesem Zusammenhang ist auch eine am 20. November 2020 in Nature veröffentlichte chinesische Studie aus Wuhan zu sehen, in der fast 10 Millionen Menschen getestet wurden und alle asymptomatischen positiven Fälle, repositive Fälle und deren enge Kontakte für mindestens 2 Wochen isoliert wurden, bis der PCR-Test negativ war.